Diese Folge wird dir präsentiert von Dr. Ansei. Einfach, schnell und verlässlich.
Mindset. Intelligente Hacks für deinen Alltag. Mit Mentalist Simon Krause und Hannah Reiß.
Herzlich willkommen bei Mindate. Mein Name ist Timon Krause, ich bin Bühnen- und Gedächtniskünstler. Das ist auch bekannt unter dem Sammelbegriff Mentalist. Und in diesem Podcast teilen wir mit euch psychologische Tricks, mit denen ihr mit eurem Gehirn statt gegen euer Gehirn arbeitet. Und wir erklären euch, was dabei im Kopf so alles vorgeht. Und das mache ich nicht allein, sondern ich sitze hier mit meiner bezaubernden Producerin Hannah Reiß.
Hi, ja, freut mich sehr, Timon.
Hello, hello.
Das heutige Thema, also ihr könnt uns ja auch immer, wenn ihr selber Problemstellungen in eurem Alltag habt oder gerne irgendwie mehr über den menschlichen Verstand, das menschliche Verhalten bei euch oder anderen lernen möchtet, könnt ihr uns ja immer schreiben. Und ich bin sehr froh, weil wir heute unsere erste Zuschauereinschrift bekommen haben.
Also, geil.
Du hast ja schon ganz viele, bei dir war das ja sehr viel, dass die Leute auch auf Instagram geschrieben haben, dass sie irgendwelche Alltags-WWchen haben.
Ja, auch danke dafür.
Genau.
Mir hat jemand geschrieben, vor 2 Tagen noch oder so, ob ich einen Mindhack dafür hätte, wenn die Hafermilch zu schnell leer ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist total süß, aber ich weiß nicht, was der entsprechende Mindhack ist. Mehr Hafermilch kaufen.
Vielleicht oder weniger trinken.
Oder weniger Hafermilch trinken oder beides. Dann ist es eine Funktion aus weniger Verbrauch und mehr Supply und plötzlich hält die viel länger durch. Hau mal die Nachricht raus, die wir bekommen haben.
Wir sind gerade kurz abgedriftet in den Wirtschaftspodcast.
Ja, hat ja vielleicht mehr Substanz dann für diesen Podcast.
Ja, ich glaube, das ist eine Nachricht, die vielleicht auch mehr Leute betrifft. Und zwar, ich lese mal vor. Hi Timon, ich liebe deine Mindhacks.
Thank you very much.
Möchte dir nicht vorenthalten.
Dankeschön. Haben sie noch was über meine Haare gesagt, oder?
Nee.
Könnte auch mal machen.
Ja. Stattdessen, ich habe das Problem, dass meine Konzentration im Alltag stark abgenommen hat. Gibt es was ich dagegen tun kann? Liebe Grüße, Max.
Sehr gut, vielen lieben Dank, Max. Dann werden wir dir heute einen Mindhack zeigen, mit dem du deine Konzentration nicht nur steigern, sondern maximalisieren kannst. Den haben wir dabei und der wurde tatsächlich auch schon getestet, nämlich von meinem Versuchskaninchen, Labormeerschweinchen Hannah Reiß. Die hat diesen Mindhack am eigenen Leibe ausgetestet.
Genau, also es wird spicy.
Womit fangen wir an?
Ich würde sagen, vielleicht können wir mal damit anfangen, weil es ja doch irgendwie ganz interessant ist, mit einer kleinen Definition in die ganze Sache reinstarten. Was ist überhaupt Konzentration?
Also man unterscheidet Konzentration und Aufmerksamkeit so ein bisschen voneinander. Es sind aneinander angelehnte Konzepte natürlich, die irgendwie auch miteinander Hand in Hand gehen ein Stück weit. Aber Aufmerksamkeit beschreibt im Grunde die Fähigkeit, bestimmte Impulse oder bestimmten Input auszublenden und anderen Input anzunehmen. Mhm. Bedeutet, ich könnte, ein gutes Beispiel ist, auf einer Cocktailparty.
Oh ja.
Wenn alle Leute um mich drumherum reden, dann kann ich mich auf das Gespräch vor mir meine Aufmerksamkeit darauf legen und den Rest um mich herum ausblenden. Oder ich kann meine Aufmerksamkeit auf das Gespräch hinter mir legen und das Gespräch vor mir ausblenden. Das ist Aufmerksamkeit.
Okay, ich finde es immer so faszinierend.
Super faszinierend. Ja. Man gibt natürlich dann noch automatische Aufmerksamkeit und bestimmte konditionierte Reize. Da kommt unter anderem der sogenannte Cocktail-Party-Effekt her. Der Cocktail-Party-Effekt ist das, wenn du da bist und du konzentrierst dich auf das Gespräch mit einer Person, die erzählt dir ganz spannende Sachen über Wirtschaftspodcasts, dann kann es trotzdem sein, wenn am anderen Ende des Raumes jemand deinen Namen sagt, dass du, obwohl du deine Aufmerksamkeit bei der Person dir gegenüber hast, plötzlich den Namen wahrnimmst. Oder wenn jemand im Raum Sex sagt und dann wird alles auf einmal ganz still, weil alle hören wollen, was die jetzt dann sagen. Das sind so konditionierte Reize, bei denen wir dann automatisch die Aufmerksamkeit umverlegen. Aber in den meisten Fällen ist Aufmerksamkeit einfach die Fähigkeit, bestimmte Reize auszublenden, andere Reize durchzulassen.
Okay.
Und Konzentration geht mit Aufmerksamkeit einher. Um mich auf etwas zu konzentrieren, muss ich auch meine Aufmerksamkeit dahin lenken. Konzentration ist aber die ganz intensive Fokussierung auf eine, vor allem auch auf einen Prozess oder eine Aufgabe, die vor mir liegt, mit der ich zu tun habe, die ich irgendwie erfüllen muss. Das ist also prozessgerichtet meistens, also über einen längeren Zeitraum etwas zu machen, eine Aufgabe zu erfüllen und dann ganz intensiv den Fokus dahin zu lenken.
Also baut Konzentration irgendwie auf Aufmerksamkeit auf irgendwie, kann man so
genau,
sagen.
Genau, also wenn du deine Aufmerksamkeit besser kontrollieren kannst, dann hast du auch bessere Chancen, deine Konzentration zu kontrollieren. Ja. Und Konzentration ist mitunter auch das Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit auf einer bestimmten Sache.
Ich kenne das total, dieses, dass man dann manchmal irgendwie so rauszoomt und auf einmal irgendwie ein Gespräch mitbekommt, wo man eigentlich gar nicht aktiv beteiligt ist, und dann irgendwie so merkt man richtig, wie sich die Aufmerksamkeit shiftet irgendwie woanders hin.
Ja, desto mehr Reize auch da sind und desto mehr Reize auszublenden sind, desto mehr Energie kostet dich das natürlich und desto schwieriger ist es, die Aufmerksamkeit an einem Bereich zu halten oder sogar dann die Konzentration aufrecht zu halten. Also es sind so ein bisschen fließende Übergänge. Dieses Cocktailbeispiel, das Gespräch vor mir zu führen, während alle Leute um mich rum andere Sachen schreien, hat wahrscheinlich auch was mit Konzentration zu tun, weil es anstrengend ist und weil es ein Prozess ist.
Und ich glaube, so ein Beispiel, was wirklich alle kennen, was ich immer mega erschreckend finde, ist beim Autofahren. Mhm. Vor allem so Autobahnfahren, man fährt, ne, es ist sehr monoton. Und auf einmal erwacht man irgendwie wie so und checkt, dass man gerade irgendwie mehrere hundert Meter in einer rasenden Geschwindigkeit zurückgelegt hat. Und checkt, ey, ich war gerade überhaupt nicht mit meinem Kopf, mit meiner Aufmerksamkeit oder meiner Konzentration bei der Sache, die ich gerade mache.
Ja, das ist erschreckend, und trotzdem ist es natürlich oft so, dass man trotzdem, wenn Leute dann fahren und jemand zieht rüber oder jemand bremst, dass man trotzdem reagiert, dass die Aufmerksamkeit dann auch doch ein Stück weit irgendwo da ist oder so. Also das kann sich zum Teil auch splitten im Kopf in verschiedene Richtungen.
Ja, eben. Also ne, klar, man ist ja nicht...
Also, du bist nicht weg, also schläfst du ja im Bestfall nicht.
Ja, eben, so. Aber das ist schon irgendwie, also was, wo ist man da im Kopf oder was passiert da? Oder?
Also es wird oft tatsächlich mit dieser Zustand mit Hypnose verglichen. Mm. Das ist, glaube ich, nicht ganz akkurat, ehrlich gesagt. Ich glaube eher, dass es sich um eine Art Flow-State handelt. Okay. Und Flow-State ist der Zustand, in dem eine Aufgabe uns zugleich so leicht von der Hand geht, aber herausfordernd genug ist. Nicht unbedingt, dass das Fahren jetzt so schwierig ist, aber herausfordernd genug im sicher Fahren und auf die Reize reagieren, dass wir in einen Zustand kommen, in dem wir da durchflowen. Den kennt man auch in der Arbeit manchmal, den kennen MusikerInnen manchmal, dass sie in einem Flow-Zustand sind. Und ich glaube, dass das beim Autofahren auch passieren kann. Und das wäre eher mein Verdacht, da vergeht dann die Zeit auch gefühlt wie im Fluge, dass es sich um so eine Art unbewussten Flow-State handelt. Okay. Aber das, also da kommen natürlich verschiedene Sachen zusammen. Das sind ganz verschiedene Phänomene, die zusammenkommen. Du hast gerade gesagt, dass sich das ein bisschen erschreckt. Das hat mich an eine Studie erinnert. Die haben wir aber, glaube ich, auch mit übrigens. Eine Studie von Amisha Jha, auch zum Thema Aufmerksamkeit. Die hat nämlich unter anderem erklärt, dass man im wachen Zustand, in verschiedenen Kontexten, dass man im wachen Zustand nur etwa 50% der Zeit, ich glaube 49,6 sind es genau, 50% der Zeit grob seine Aufmerksamkeit tatsächlich auf die vorhandene Situation lenkt. Ja. Und in den restlichen Teilen ist man woanders. Wenn wir den Ton haben, können wir den mal abspielen.
Voll, lass uns mal reinhören.
Talk about what attention is, because then we'll talk about whether it's actually true that you're paying attention as much as you think you are. And I'll just start with a real piece of data. And it's not just one singular study. It's like study upon study. It's now meta-analyses of multiple studies, which is the number 50%. And 50% is the amount of time during our waking hours where our attention is actually in the task at hand. So just think about that. So, you know, we're going to have let's say we have a 40-minute conversation. You're going to be gone for 20 of it. And you're not going to leave. I mean, I'll still see you. You'll be standing there. I won't be able to tell. And it won't be 20 minutes in one continuous context. It'll be micro excursions that you're going to take away from the sound of my voice, comprehending what I'm saying, taking in the richness of the interaction, and you'll be somewhere else.
Sie gibt dann ja auch das Beispiel, dass sie sagt, also man kann sich das halt dann so sehr greifbar vorstellen, dass man in einem 40-Minuten-Gespräch eigentlich nur 20 Minuten wirklich mit seiner Aufmerksamkeit da ist.
Wie wörtlich man das jetzt nehmen muss, das heißt ja wahrscheinlich nicht, dass ich, oder es kann nicht heißen, dass ich in 40 Minuten nur die Hälfte des Contents mitbekomme. Ja. Es wird sich eher um eine Art Micro-Wanderings handeln, wo der Kopf kurz mal weg ist, man in verschiedene Richtungen abflittet und das Gehirn ist aber natürlich auch in der Lage, Muster zu erkennen und Muster zu erfüllen und Sätze auszufüllen und so weiter. Aber trotzdem natürlich super interessant, dass die Aufmerksamkeit nicht so konstant da ist, wie wir glauben, dass sie da ist.
Ich meine, im besten Fall ist das so, wie du sagst, aber wie oft saß ich schon einem Menschen gegenüber und merke irgendwie, genau, meine Aufmerksamkeit kommt plötzlich zurück. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie checke, dass mir eine Frage gestellt wurde. Aber ich war überhaupt nicht da mit meinem Kopf und habe keine Ahnung, was die Person gerade gesagt hat, was die Frage war.
Ja.
Und ich meine, ich glaube, darauf zielt auch so die Nachricht von Max ein bisschen ab. Es ist so dieses, man ist einfach kein schönes Gefühl. Man ist unaufmerksam, ja. Man ist unkonzentriert. Und ich glaube, das war auch nicht immer so. Das ist schon kollektiv ein bisschen schlechter geworden, wa?
Also es ist ein bisschen schlechter geworden. Da gibt es auch spannende Studien zu, die zeigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne deutlich zurückgegangen ist, die Konzentrationsfähigkeit deutlich zurückgegangen ist, Tendenz sinkend. Also ja, es ist safe ein Problem der jetzigen Generation.
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, dass du das jetzt sagst, weil da kriegt man sofort immer so Doomsday-Fantasien oder will das Thema ganz weit wegschieben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon mit viel am Handy sein und Social Media zu tun hat.
Auf jeden Fall. Also es gibt, ich glaube, vor 3 Jahren oder so wurden erstmalig psychische Krankheiten in das Buch aufgenommen mit Diagnosen für psychische Krankheiten. Es gibt eine Abkürzung dafür, ich habe es vergessen. Wurden aber erstmalig offizielle Diagnosen gestellt psychischer Krankheiten, die mit Social Media zu tun haben. Unter anderem, ich glaube, es hieß TikTok Attention Deficit Syndrome, also das TikTok Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom, was darauf also abzielt in der Namensgebung schon, dass die Aufmerksamkeit im Defizit ist, weil Leute zu viel auf TikTok hängen.
Ja.
Also die Aufmerksamkeit wird nicht gefordert, weil ständig im 15-Sekunden-Takt neue Reize reingespült werden und man muss es nicht länger halten als das. Und dann trainierst du eben deine Aufmerksamkeit auch darauf, nur ganz kurzzeitig zu funktionieren. Ich habe das ganz erschreckend. Ich mache ja diese Mindhacks auch als Reels auf Instagram und ich habe die immer maximal 1 Minute 30. Und ich habe da von Leuten Kommentare bekommen, die gesagt haben, warum ist das Video so lang?
Ja.
Wo ich mir denke, Alter, 1,5 Minuten ist doch nicht lang. Und zum Teil waren Kommentare darunter, die gesagt haben, warum ist das Intro so lang? Und ich habe geschaut und ich sehe, das Intro ist 12 Sekunden, wo ich kurz erkläre, hier ist dieser Mindhack.
Mhm.
Und es hat mir total Angst gemacht, weil ich dachte, wenn wir nicht mal mehr 1,5 Minuten unsere Aufmerksamkeit für irgendwas aufbringen können, kommen da ganz viele Implikationen raus. Also sowohl für das Potenzial, das wir bei uns selber ausschöpfen können, als auch für so politische Sachen zum Beispiel.
Ja.
Dann kommen irgendwelche populistischen Parteien, die ihre Message emotional in 7 Sekunden rüberbringen können. Und um das rational auszuhebeln, brauchst du aber ein Argument von 2 Minuten. Und wenn wir aber die Aufmerksamkeit, diese 2 Minuten, nicht aufrechterhalten können, dann haben wir ein riesengroßes Problem.
Ja.
Rant over.
Absolut richtig.
Naja, man kann dagegen angehen auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne. Es geht
voll
in beide Richtungen. Man kann das trainieren. Unsere Neuroplastizität besteht bis ins hohe Alter. Also unser Gehirn kann immer dazulernen. Und das ist auch nicht so schwierig. Du hast gerade gesagt, man denkt sofort irgendwie, das ist alles ganz, ganz schlimm. Es ist nicht so schwierig. Es gibt leichte oder simple Techniken, die man konsistent anwenden muss, dann funktionieren sie. Simple Techniken, die man konsistent anwenden muss, die die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeitsspanne erhöhen. Und eine dieser Techniken ist, ihr seht es wahrscheinlich schon kilometerweit kommen, aber es ist so, es ist ein Klischee, aber es ist so und wir geben euch gleich eine einfache Methode, das umzusetzen. Meditation und Mindfulness. Nachweislich immer wieder gezeigt, dass das ein enormes Konglomerat an Vorteilen mit sich bringt.
Warum ist es so, dass das aber auch irgendwie so ein Triggerwort für so viele ist? Also allein, dass wir so drüber sprechen und das jetzt so entschuldigend ankündigen, woher kommt das?
Ja, total. Also ich glaube, Leute denken bei Meditation immer sofort an östliche Meditation, also sich hinzusetzen und an gar nichts zu denken oder im Idealfall an gar nichts zu denken und den Kopf leer zu machen und dann eine Stunde im Lotussitz im Bestfall zu sitzen und zu sein. Und das geht natürlich total gegen den Spirit
von TikTok.
Von TikTok, aber auch gegen den, ja, das stimmt, aber auch überhaupt so gegen den modernistischen Spirit, der so 1900 oder so angefangen hat, wo es um Produktivität ging in der westlichen Gesellschaft, dass immer produziert werden muss und wer nichts macht, faulenzt. Das gesamte Gesellschaftsbild, in dem wir hier aufwachsen und das Gesellschaftsbild östlicher Länder und auch ein traditionell östliches Gesellschaftsbild schon in der psychologischen Entwicklung unterscheiden sich in essentiellen Teilen voneinander.
Mhm.
Können wir auch nochmal eine Folge drüber machen.
Ja.
Ist hochinteressant. Es sind ganz viele verschiedene Unterschiede. Ist nicht besser oder schlechter, aber sie unterscheiden sich. Und die unterscheiden sich sogar so sehr, dass mittlerweile Studien gezeigt haben, dass östliche Meditation, nicht immer, aber potenziell zum Teil für einen westlichen Geist schadhaft sein kann, dass das Schaden zufügen kann. Genau, dass das sogar negative Auswirkungen haben kann und dass ein westlich erzogener Geist westlich aufgebrachte Gehirnstrukturen andere Meditationsmöglichkeiten oder Meditationsmethoden brauchen, um optimale Vorteile daraus zu ziehen als jemand, der in einem östlichen Umfeld aufgewachsen ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Werbung.
Hanna, lass uns über Dr. Ansay sprechen, unseren Werbepartner für die heutige Folge. Kennst du Dr. Ansay?
Ja, klar kenne ich Dr. Ansay. Das ist doch diese Website für telemedizinische Angebote. Das heißt, da kann man sich Rezepte oder Krankschreibungen, das ist der gelbe Schein, ne? Der beliebte gelbe Schein, den kann man sich via Online-Fragebogen auf Dr. Ansays Website holen.
So ist es. Das Konzept finde ich extrem gut. Wir rudern hier mal einen ganz kurzen Moment zurück. Und zwar ist es so, Hanna, dass viele, viele Menschen in Deutschland, grob 80% aller Deutschen, gelegentlich an schweren Schlafstörungen leiden und ungefähr 12 Millionen Deutsche an chronischen Schmerzen leiden. Mhm. Und das produziert dann im Verlängerten davon ganz viele verschiedene Probleme. Und zwar haben wir ja schon mal über das Prinzip der Emotionsregulation uns ausgetauscht. Emotionsregulation bedeutet, dass du deine negativen Emotionen irgendwie einigermaßen im Griff hast und damit produktiv umgehen kannst. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wenn man verlängert an Schlafstörungen leidet oder verlängert an chronischen Schmerzen leidet, dass die Fähigkeit zur Emotionsregulation beeinflussen kann, bedeutet, dass du angreifbarer wirst und gegebenenfalls anfälliger für Dinge wie Depressionen in der Zukunft sein könntest.
Jo.
Bedeutet, Schlafstörungen oder chronische Schmerzen bleiben nicht nur bei dem ein Thema. Es greift dann sofort komplett um sich, weil Körper und Geist einander in beide Richtungen beeinflussen. Wenn man da einmal drin ist, kann das eine totale Abwärtsspirale aufrufen, wo dann soziale Angst dazukommt, wo dann irgendwie Schuldgefühle mit dazukommen und so weiter. Und man schafft es einfach nicht mehr, emotional zum Arzt zu gehen und kommt dann gefühlt da eine ganze Zeit nicht raus. Und da kann so eine Website wirklich extrem wertvoll sein, weil die Menschen, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben, da einfach online hingehen können. Die sprechen dann tatsächlich mit Ärzten, entweder schriftlich über Fragebogen oder sogar über Videocall, wenn ihr das wollt, und kriegen innerhalb weniger Minuten, sofern medizinisch sinnvoll, ein entsprechendes Rezept ausgestellt und können dann diese potenzielle Abwärtsspirale sofort im Keim ersticken und durchbrechen. Richtig wertvoll.
Total. Und ja, vor allem das Gute ist auch, dass es einfach also viel schneller geht als im echten Leben. Also man kann einfach die Website aufrufen und hat wirklich, also die Rezeptanfragen werden einfach innerhalb von wenigen Minuten durch einen spezialisierten Arzt behandelt, was ja im echten Leben viel länger dauert. Es gibt ein Sortiment und Preise von über 100 Apotheken, also man hat auch echt eine große Auswahl und kann sich entscheiden, ob man Versand nach Hause oder Abholung vor Ort wählen will.
Um 20% auf die Behandlungsgebühr beim Arzt auf dransay.com zu bekommen, nutzt ihr einfach den Code MINDDAY20. Dabei ist MINDDAY20 alles klein und zusammengeschrieben, MINDDATE20.
Alle Infos dazu findet ihr aber auch in den Shownotes. Und dann gute Besserung.
Wir sind Fan, gute Besserung.
Aber kann Meditation auch spazieren gehen, Sport machen, Musik hören sein?
Voll. Also Meditation, oder es wird halt im westlichen Kreis dann oft als Mindfulness betitelt und das triggert die Leute auch ein bisschen weniger. Es ist im Grunde das gleiche Ziel. Mindfulness ist eben bewusst bei einer Sache zu sein, Achtsamkeit zu haben. Und bewusst bei einer Sache sein bedeutet, dass Meditation, Mindfulness, Sport sein könnte, wenn du dich auf einen Aspekt des Sports fokussierst. Es könnte aber zum Beispiel kein Sport sein, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich mache jetzt Sport, hör dabei einen Podcast und scroll in der Pause durch Instagram.
Aha.
Dann bist du wieder weg von der Achtsamkeit. You feel attacked. Ja, zu Recht, Hanna, zu Recht. Ich auch, ich mache es auch.
Ja.
Also so. Und das ist dann aber natürlich keine Mindfulness mehr. Du bist nicht achtsam im Moment, sondern du schweifst schon wieder ab und erlaubst deine Aufmerksamkeit in alle Richtungen wegzuflattern. Kommen wir gleich zu. Ich würde mal ganz kurz einen Hintergrund einfach geben zu Meditation, sonst überhaupt, was da passiert.
Ja, voll. Wenn man es richtig macht, was macht man denn da dann?
Also es hat enorm viele Vorteile. Meditation trainiert unsere Aufmerksamkeit aufgrund, das habe ich gerade schon angedeutet, der Neuroplastizität, die uns im Gehirn auch erhalten bleibt bis ins Erwachsenenalter.
Okay.
Neuroplastizität bedeutet, dass das Gehirn sich je nach dem Verhalten, das wir ausüben, formt. Es werden neue Synapsen geformt, es werden verschiedene Verbindungen verschiedener Gehirnregionen angelegt.
Mhm.
Das Gehirn ist also nicht starr, sondern plastisch. Im jungen Alter ist die Neuroplastizität höher, als wenn wir erwachsen sind. Darum fällt es uns im jungen Alter leichter, neue Sachen zu lernen, zum Beispiel Sprachen zu lernen, weil die Neuroplastizität noch gegeben ist. Später wird es schwieriger. Eine der Sachen, die Meditation macht, nachweislich, ist, dass die Neuroplastizität höher bleibt, auch ins höhere Alter, als wenn wir es nicht machen. Das bedeutet, dass wir auch ins höhere Alter lernfähiger sind, weniger anfällig für Alterskrankheiten, Demenzkrankheiten und so weiter bleiben. Es liegt unter anderem daran, es wird auch immer noch erforscht, was da genau passiert, es liegt unter anderem daran, dass der anteriore zinguläre Kortex, der hat mit Aufmerksamkeit zu tun, viel aktiviert wird dabei. Das ist ganz witzig, weil der anteriore zinguläre Kortex bei Hypnose weniger Aktivität zeigt. Mhm. Darum geht man davon aus, dass bei Hypnose aufgrund der verringerten Aktivität im anterioren zingulären Kortex ist hinter der Stirn, dass Leute da unter anderem weniger Schmerzen spüren und dass eben die Aufmerksamkeit oder die Selbstregulation ein Stück weit zurückgeht. Mhm. Bei Hypnose geht sie nach oben. Präfrontale Kortex ist ganz wichtig für unsere Selbstregulation und dafür Entscheidungen zu machen, wird bei Meditation auch aktiviert und kann in seiner Aktivierung verstärkt werden. Das Gleiche mit verschiedenen Sachen. Was passiert jetzt genau im Gehirn, wenn also meditiert wird? Es wird unter anderem weniger Cortisol ausgeschüttet. So viel konnte man schon mal messen. Cortisol ist ein Stresshormon.
Okay.
Und die Ausschüttung von Cortisol kann zum Schrumpfen des Hippocampus führen. Hippocampus, noch eine Gehirnregion, die für Gedächtnis und Lernaktivitäten zuständig ist. Mhm. Und das bedeutet, wenn ständig Cortisol ausgeschüttet wird, kann der Hippocampus schrumpfen und unser Gedächtnis und unsere Lernfähigkeit geht zurück.
Okay.
In Meditation gehen wir dagegen an.
Das finde ich einen spannenden Punkt, was du gerade angesprochen hast, und zwar, dass man ja dann doch die Effekte von Meditation messen kann, weil auch, also ne, wie du sagst, für den Otto-Normalverbraucher ist irgendwie Meditation, Mindfulness irgendwie ein Triggerwort. Aber das war es ja auch lange für WissenschaftlerInnen.
Ja.
Also so, dass das halt irgendwie auch so esoterischer Humbug irgendwie ist und gar nicht, die Effekte wurden gar nicht anerkannt oder die Praxis an sich wurde nicht anerkannt. Und wenn du jetzt sagst, das sind messbare Dinge, das hat ja auch irgendwie came a long way. So.
Total, also man kann das unter anderem in einem MRT, also Magnetresonanztomographie, wo das Gehirn durchleuchtet wird, kann man messen, was bei Meditation passiert. Okay. Man kann gucken, welche Gehirnregionen aktiviert werden. Man kann aber auch nachweisen, dass zum Beispiel durch Meditation, regelmäßige Meditation, die Selbstregulation, also wie wir Kontrolle über unsere Emotionen zum Beispiel haben, die Aufmerksamkeitskontrolle, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, wohin scheine ich das Licht meiner Aufmerksamkeit, Selbstreflexion, Emotionsregulation, habe ich schon gesagt, das Gedächtnis, dass sich das alles steigert, dass es alles verbessert wird, unter anderem auch, und das sieht man dann wieder in so einem MRT, in einem Magnetresonanztomographie, Apparat, keine Ahnung, in so einer Röhre. Das sieht man dann wieder darin, dass zum Beispiel durch geregelte Meditation es mehr Interkommunikativität im Gehirn gibt. Das bedeutet, dass Gehirnregionen, die normalerweise nicht miteinander kommunizieren oder wenig, dann mehr miteinander kommunizieren. Das führt dann aber unter anderem dazu, dass man erhöhte Problemlösungsfähigkeiten hat, weil du auf verschiedene Verhaltensmuster zurückgreifen kannst für verschiedene Probleme. Das ist auch wieder sehr interessant, weil wir das gleiche Phänomen beobachten, wenn Leute LSD nehmen. Wenn LSD genommen wird, feuern auf einmal verschiedene Gehirnregionen, die normalerweise nicht miteinander feuern, dann wohl. Da geht auch die Neuroplastizität hoch während einem LSD-Trip zum Beispiel.
Und das, genau, Neuroplastizität habe ich mir jetzt gemerkt, kann ich auch fast aussprechen. Das ist ja das dann, wessen Abbau verhindert wird durch Meditation. Richtig?
Genau, also die baut sich ab, das ist natürlich.
Ah ja, okay, aber
das ist sowieso natürlich, aber wenn wir regelmäßig meditieren, haben wir im höheren Alter im Durchschnitt relativ gesehen ein jüngeres Gehirnalter als ohne Meditation.
Du hast gerade gesprochen, also darüber, dass es auch Arten der Meditation gibt, die eben für einen westlichen Geist durchaus förderlich sind.
Zugänglich sind.
Und da kommen wir wieder zu Amisha Jha, richtig?
Die hat nämlich, ich glaube, für das amerikanische Militär oder für die Navy SEALs oder so, hat sie ein Meditations- oder Mindfulness-Programm entwickelt, das das absolute Minimum darstellen sollte, da die ja viel zu tun haben mit Tauchen und SEALs, also Seehunde sein.
Ja.
Die haben also extrem viel zu tun da drüben. Und die wollten das absolute Minimum an Meditation, was denen einen Vorteil verschaffen würde. Und sie hat dann in einer Studie herausgefunden, dass das Minimum, um einen messbaren Vorteil zu erhalten, 12 Minuten Meditation pro Tag sind und wie die genau aussehen sollte und warum das gar nicht so kritisch und tricky ist, erzähle ich euch dann gleich. Aber dass 12 Minuten Meditation minimal 4 bis 5 Mal die Woche das Minimum sind, um diese Neuroplastizität zu steigern und die Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen.
12 Minuten, ja, klingt auf jeden Fall anders als den ganzen Vormittag mit einem Rohrstock im Nacken. 12 Minuten hat man.
Ja, und wie sieht dann diese Meditation also aus? Amisha Jha hat auch da eine Lösung für uns und ich gebe sie jetzt einfach weiter. Das ist nämlich wirklich easy. Und zwar besteht diese Meditation, die man 12 Minuten macht, aus 3 Teilen. Mhm. Und zwar fokussieren, bemerken, zurücklenken. Mhm. Was bedeutet das? Du hast es natürlich gemacht, Hannah. Du kannst gleich nochmal berichten von deiner Erfahrung. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass du dich hinsetzt oder hinlegst. Gibt keine Regeln. Kannst einen Lotussitz machen, wenn du ihn kannst, wie du möchtest. Ja. Setz dich hin oder leg dich hin. Lass die Augen auf oder mach sie zu. Die meisten Menschen finden es einfacher, wenn die Augen geschlossen sind, weil mehr Reize ausgeblendet werden. Mhm. Wenn du Bock hast, die Augen aufzulassen und du meinst, du kannst dich konzentrieren, machst es mit Augen geöffnet, gibt auch da keine Regeln. Und du fokussierst dich auf deinen Atem. Was bedeutet das? Das bedeutet, du suchst dir einen Aspekt deines Atems raus, sei es das Geräusch, sei es das Gefühl in deiner Lunge, sei es das Gefühl an deinen Nasenlöchern. Suchst dir einen Aspekt deines Atems raus und auf den fokussierst du dich. Fokussieren bedeutet, du beobachtest den.
Ja.
Fühlst ihn einfach, du beobachtest diesen Aspekt. Das machst du. Das machst du 12 Minuten lang im Bestfall. Den meisten Menschen wird es erstmal nicht gelingen. Wenn dir das nicht gelingt, dann ist hier der 2. Aspekt der Amisha Jha Meditation und zwar bemerken. Bemerke, sobald deine Aufmerksamkeit von diesem einen Aspekt deines Atems abweicht. Mhm. Wenn du was hast, kommt der 3. Aspekt, zurücklenken. Also lenke deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Atem. Mhm. Es geht gar nicht darum, nichts zu denken. Es geht gar nicht darum, dass der Kopf leer ist oder dass du nicht von dem Atem weg darfst. Es geht darum, zu bemerken, wenn du von dem Atem weggehst und es sanft zurückzulenken.
Ja.
Rückschläge sind normal. Nicht von frustrieren lassen. Ja. Einfach weitermachen. Beim ersten Mal schaffst du vielleicht 30 Sekunden am Stück, musst immer wieder zurücklenken. Irgendwann schaffst du vielleicht 1 Minute, dann schaffst du 1 Minute 10 Sekunden, irgendwann schaffst du vielleicht 9 Minuten, vielleicht auch irgendwann die 12 Minuten. Setz dich einfach hin, um es zu timen, machst du dir einfach einen Timer auf dem Handy und das machst du. 12 Minuten sind nicht lang, die werden lang wirken im ersten Moment, sind aber nicht lang. Und wenn du das machst, 4 bis 5 Mal die Woche, 12 Minuten am Tag, wirst du nach ein paar Wochen deutliche Vorteile daraus ziehen. Der Schlüssel ist aber, du musst es konsistent machen. Es ist wie ins Gym zu gehen für deinen Kopf, Es ist wirklich wie Liegestütze für den Kopf. Wenn du 4 Wochen ins Gym gehst, siehst du kurz krass aus. Und wenn du dann aber nicht mehr gehst und nur noch Scheiße frisst, siehst du nicht mehr krass aus. Du musst es konsistent machen. Das ist jetzt Teil deines Lifestyles. Ja. Hör mir zu, ich rede genau dir jetzt in den Kopf, der du
Timon
oder die
Alpha,
du hier zuhörst.
Timon.
Ist jetzt dein Lifestyle.
Oh Gott. Aber ja.
Echte Männer meditieren.
Genau, wie du so schon sagst, ich habe es ja ausprobiert. Und für die Leute zu Hause einfach mal, also woran überhaupt man messen kann als Ausgangssituation für meinen Spiritual Journey, den ihr jetzt gleich hören könnt. Wie kann ich denn bei mir selber überhaupt meine Aufmerksamkeitsspanne messen? Und ich habe dann einfach probiert, so Atemzüge zu zählen, wie ich, wenn ich an den Atemzug denke, also ein, aus, dann hab so eins, dann denke ich ja irgendwie ans Zählen.
Ja, aber es geht hier nur darum, dass du irgendwas hast, worauf du dich fokussierst. Also es könnte auch, es muss ja nicht mal der Atem sein, den Atem haben wir immer dabei.
Ja.
Du kannst auch sagen, ich fokussiere mich halt auf das Ticken der Uhr oder so. Es sollte im besten Fall irgendwas sein, was halt nicht allzu interessant ist.
Ja,
voll. Das heißt, ein Podcast würde auch da wieder nicht so richtig gut funktionieren.
Ja.
Du willst was haben, wo es wirklich darum geht, dass du jetzt deine Aufmerksamkeitsspanne trainierst.
Ja.
Atem ist da easy für, aber es kann auch was anderes sein.
Genau, also ich habe mich auf jeden Fall auf meinen Atem, meine Atemzüge konzentriert.
Völlig legitim.
Wir können ja mal reinhören.
Also Hannah sitzt hier heute und sieht auch irgendwie erleuchtet aus tatsächlich.
Ja, ne, auf jeden Fall anders.
Ihr Kronenchakra hat sich geöffnet.
Ja.
Sternzeichen hat sich geändert.
Okay. So, Tag 0 meines Meditationsjourneys. Ich muss jetzt natürlich erstmal herausfinden, wie lange ich mich auf meine Atmung konzentrieren kann. Also wie viele Atemzüge ich machen kann, bevor ich gedanklich abschweife. Also ich glaube, maximal habe ich wirklich 6 geschafft. Das ist auf jeden Fall echt krass, wenn man sich das überlegt und reinfährt. Jetzt muss ich aber auch leider schon los. Aber jetzt habe ich ja meine Base und ab morgen fange ich dann auch wirklich an mit dem täglichen Meditieren. Ich glaube, für mich ist tatsächlich morgens nach dem Aufstehen ein ganz guter Zeitpunkt. Ja, und damit waren sie gestellt, die Weichen für mein 2-wöchiges Meditationsexperiment. Und die erste Hürde hat sich ja bereits angekündigt, und zwar die Sache mit der Zeit. Ich bin manchmal echt ziemlich unorganisiert und mir fällt es irgendwie total schwer, generell Routinen in meinem Leben aufzubauen. Und so kam es dann auch, dass ich die Meditation an den ersten Tagen einfach vergessen habe. So, es ist Tag 2, 13.32 Uhr an einem Samstag. Ich habe heute Morgen vergessen zu meditieren. Kleines Update, es ist jetzt 13.38 Uhr und ich habe jetzt 6 Minuten gemacht und habe jetzt leider keine Zeit mehr und höre deshalb auf. Aber ich fühle mich trotzdem voll gut, dass ich überhaupt diese 6 Minuten gemacht habe. Nach und nach war es aber tatsächlich so, dass ich besser geworden bin und für meine Hindernisse einfach Lösungen gefunden habe. So habe ich zum Beispiel das Meditieren in meine eigentlich schon bestehende Morgenroutine eingebaut. Ich habe also dabei einfach meinen ersten Kaffee getrunken. Oder an den Tagen, als ich zu spät dran war, habe ich dann einfach auf dem Weg zur Arbeit meditiert. Also in meinem Fall in der Ringbahn. Anstatt zu denken, ich kann es nicht, ich habe es heute schon wieder nicht geschafft und mich irgendwie dafür fertig zu machen, habe ich einfach den Sound der Ringbahn in meine Meditation mit eingebaut. Und da muss ich auch echt sagen, warum nicht? Also ich habe es dann einfach als zusätzliche Challenge genommen, bei meiner Atmung zu bleiben und das hat auch echt gut funktioniert. Was sich aber vor allem geändert hat über den Zeitraum, ist meine Einstellung zur Meditation. Ich habe es also nach einer Zeit nicht mehr als was gesehen, was mich aufhält oder was ich machen muss, sondern als was, was mir gut tut und mich einfach wirklich ruhiger und klarer macht. Aber jetzt wollen wir das Ganze doch überhaupt nochmal testen, ob ich wirklich besser geworden bin. So, es ist jetzt Tag 17 meines Meditationsexperiments und ich sitze bei mir auf dem Balkon. Und ich schaue jetzt mal, ob ich mich jetzt für schon mehr Atemzüge auf meinen Atem konzentrieren kann als noch am Anfang. Und ja, in der Tat habe ich am Ende mehr geschafft. Und zwar so um die 20. Aber da muss ich auch sagen, es ist irgendwie keine Konstante gewesen. Und manchmal war ich trotzdem noch unruhiger und manchmal weniger unruhig. Aber man kann sagen, im Mittel ist es auf jeden Fall mehr geworden. Übrigens hat die Übung noch für mich einen mega guten Side-Effekt geschaffen. Und zwar an Tagen, an denen ich unruhig war und irgendwie mich nicht auf die Meditation konzentrieren konnte, wusste ich dann auch, warum ich unruhig bin. Und zwar waren das die Gedanken, die dann während der Meditation in meinem Kopf aufgeploppt sind. Und dann wusste ich danach, um mehr Fokus in meinem Leben zu haben, muss ich diese Dinge einfach angehen und aus dem Weg schaffen. Dieses Gefühl, was sich in mir breit macht, wenn ich wirklich meditiere, ist übrigens jetzt auch was, was ich so abrufen kann in Situationen, wo ich Fokus brauche. Ich habe aber übrigens auch während der ganzen Laufzeit des Experiments Social Media gelöscht, was vielleicht auch zum Effekt beigetragen hat.
Ja, das klingt doch mega. Fantastisch funktioniert. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist durchgezogen, wirklich. Das ist Hammer.
Ja, voll. Also ich habe es, wie man, glaube ich, echt gehört hat, ich bin manchmal fast schon resistent, mir Routinen im Leben aufzubauen.
Deshalb auch Tricks für und Mindhacks.
Ja, eben, deshalb ist es wirklich sehr, sehr gut, dass wir diesen Podcast hier zusammen machen, weil es einfach mir persönlich auch sehr hilft.
Du hast es hier halt wirklich viele Sachen sehr, sehr gut gemacht. Du hast sehr, sehr gut gemacht, dass du, gerade was du auch gesagt hast, diesen Mindhack in schon eine bestehende Routine eingebaut hast. Das nennt man Habit Stacking, also Gewohnheiten aufeinander stapeln. Das hast du genau richtig gemacht, das macht es leichter.
Ja.
Du hast erkannt, dass wieder Anfang wichtiger ist als nicht rauszufallen. Das ist ja auch wieder wie im Gym im Grunde.
Mhm.
Ich kann jetzt, wenn ich eine Woche lang vergesse oder keine Zeit habe, ins Gym zu gehen, kann ich sagen, ah Mist, jetzt ist eher das verloren. Oder ich kann halt wieder anfangen und weitermachen. So, das ist genau das Gleiche, das hast du hier gemacht. Du hast wieder angefangen, wenn du es morgens vergessen hast, hast du trotzdem wieder weitergemacht am nächsten Tag oder sogar nachmittags. Du hast erkannt, dass ein bisschen was zu machen besser ist, als gar nichts zu machen.
Mhm.
Ich kann besser einen Kilometer joggen gehen, als gar nicht joggen zu gehen und ich werde mich besser fühlen. Und das ist der letzte Punkt, der mir hier sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass du irgendwann den Switch gemacht hast zu, das ist nicht was, was ich machen muss, sondern was ich machen darf, um mir selber gut zu tun. Und in dem Moment wird das natürlich von einer Gewohnheit oder von einem Zwang zu einem Privileg und es fällt dir viel leichter, das durchzuziehen. Das hast du also auf ganz, ganz vielen Ebenen wirklich fantastisch gemacht. Du hast erkannt, dass du es im Alltag abrufen kannst. Das ist diese Selbstregulation, Emotionsregulation, die daraus fortkommt. Mhm. Und du hast erkannt, dass wenn da Sachen in dir aufkommen während der Meditation, die musst du in dem Moment nicht behandeln, du gehst dann trotzdem wieder zurück auf deinen Atem, aber du merkst, was Themen sind bei dir, weil du Raum für dich selber schaffst.
Voll.
Statt ständig dich von draußen zudröhnen zu lassen, schaffst du Raum für dich selber und kannst dann danach merken, aha, irgendwie hatte ich hier mit dem Streit mit meiner Freundin letzte Woche, habe ich scheinbar noch ein Thema mit und kann mich dann im Nachhinein damit beschäftigen.
Also das ist für mich ein sehr, sehr, sehr positiver Effekt, den das Ganze hat. Und eben aber natürlich, ich meine, das war ja auch unser heutiges Thema. Also ich merke auch wirklich einfach, wie mein Fokus klarer geworden ist, länger geworden ist und eben, dass ich den auch abrufen kann in Momenten, wo ich merke, es ist gerade irgendwie viel, viel los. Und ich glaube, vor allem dieser Switch, der dann auch bei mir passiert ist, mit ich muss es nicht machen, aber ich darf es machen, ich kann es machen, ist vielleicht auch nochmal eine gute Klammer, die wir hier jetzt in dieser Folge setzen können, zu dieser Angst wegen Social Media, sich da nicht ranzutrauen und einfach das Ganze anders zu framen im Kopf als Anreiz, dass nichts machen halt auch nichts bringt.
Ja, 100%. Also es ist, wir haben oft Angst, uns mit uns selber zu beschäftigen. Naja, es ist halt, ne, wir kriegen ständig einen Reiz über Social Media. Es ist erst im ersten Moment, das ist wie jemand, der Kette raucht und dann gesagt kriegt, jetzt rauch mal 4 Stunden nicht. Denkt dann auch irgendwie, ja Mist, was mache ich jetzt? Ähnlich ist es mit der Aufmerksamkeit und mit Reizen, aber wir trainieren hier unser Gehirn so genau wie Sport zu machen, einfach Gym für unser Gehirn und wir haben nur Vorteile davon, wirklich nur Vorteile und das würde ich eigentlich jedem ans Herz legen, 12 Minuten pro Tag findest du irgendwo, stell den Wecker 12 Minuten früher. Ich würde mal sagen, 99% der Menschen befinden sich nicht in einer Situation, in denen sie nicht 12 Minuten irgendwo, irgendwie so wie du in der Bahn zur Not oder so, meditieren können. Und die Vorteile sind immens. Das Wichtige ist, es konsistent zu machen, durchzuziehen über Jahre hinweg. Das ist jetzt euer Lifestyle. Oh, sie macht das jetzt.
Ja, vielleicht können wir auch bald mal noch 2 Folgen zu machen für Leute, die ein bisschen resistent sind für Routinen in ihrem Leben und für weniger Bildschirmzeit. Ich glaube, das spielt da auch eine große Rolle.
Ja.
Ansonsten, wie immer.
So kommt ihr von 17 Stunden auf 16 Stunden.
Genau.
Das lernt ihr in unserer Folge.
Perfekt.
Ansonsten, wie immer.
Schreibt uns, wenn ihr auch Fragen habt, Alltagsprobleme habt oder einfach nur interessiert seid an bestimmten Funktionen oder Verhaltensweisen im Gehirn.
Könnt uns alles fragen von Dating, hier über Gewohnheiten, über wie koche ich Spaghetti, völlig egal, schickt uns das zu und wir werden unser Bestes tun, euch da ein Mindhack für zu geben.
Also,
und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Mind-Date.
Bis dann.
Ciao.
Mind-Date ist eine Studio-Bummens-Produktion. Neue Folgen erscheinen immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Schickt eure Fragen an mindate@studio-bummens.de.
Diese Folge wurde präsentiert von Dr. Ansei, einfach, schnell und verlässlich.